Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer Folge 2023-6 sprechen wir über den starken PC-Prozessor AMD Ryzen 9 7950X3D. Bis gleich.
CT Bitrauschen. Der Prozessor-Podcast vom Computermagazin CT.
Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem Teamkollegen Christian Hirsch und über den besonderen AMD-Prozessor Ryzen 9 7950X3D. Hallo Christian.
Hallo Christoph.
Hi. Ja, was ist denn das Besondere an dem besonderen Prozessor?
Also das Besondere am Ryzen 9 7950X3D ist, wie der Name hinten schon sagt, 3D. Da ist ein 3D-Cache drauf und der vergrößert den sogenannten Level-3-Cache und das soll mehr Performance bringen.
Das heißt also, 3D-Cache ist ja eigentlich ein bisschen Quatsch, weil der Cache ist ja trotzdem nicht dreidimensional, sondern das bezieht sich ja, glaube ich, auf die Technik. Da gehen wir gleich noch drauf ein, wie der hergestellt wurde. Das heißt, der ist aufgestapelt, ne, auf den anderen Chip.
Richtig, also normalerweise könnte man ja sagen, hat man ja so ein CPU-Die, ne? Muss jetzt gar nicht speziell.
Also Silizium, die, ja, kleinen Silizium.
Genau, Silizium. Ja. Normalerweise so, ne, wenn man mehr Kerne draufpackt oder mehr Cache, dann wird er größer. Aber den Schritt ist AMD nicht gegangen, sondern hat die Größe gleich gelassen, hat einfach einen zusätzlichen Chip oben drauf gepackt. Ist in die
aber
dritte
nur
Dimension
für Cache
gegangen.
Sozusagen.
Nur für den Cache, genau. Das ist nur Cache drin.
Ja, und die Prozessorkerne sind also dieselben wie bei den dieselben Zen 4-Kerne heißen die ja in dieser Generation. Also den Ryzen 7000 gibt's ja schon seit Herbst.
Genau, seit
Herbst
Oktober.
22. Und jetzt kommt eben eine verstärkte Variante, die auch einen Aufpreis kostet, ne? Kann man vielleicht gleich.
Klar, mehr Leistung, mehr Geld.
Genau, Spoiler, so. Wo liegt der jetzt ungefähr?
Der dicke mit 16 Kernen liegt so bei 780 Euro und dann gibt's noch einen drunter, den 12 Kerne, den 7900X3D, der liegt so, glaube ich, bei 600, 650 in der Dreh. Mhm.
Okay. Das heißt, also der Unterschied zu den normalen ist also, dass der Cache einfach mehr Kapazität hat.
Also, das kann man ja so ganz klar erstmal festhalten.
Und wie viel mehr ist das? Kannst du das aus dem Stegreif so sagen?
Also das sind nochmal zusätzliche 64 Megabyte. Mhm. Also jetzt muss ich mal ein bisschen detailreicher reingehen. Ja. Also bei AMD ist es ja so, dass normaler Ryzen 7000 hat ja drei Chips, also zwei oder drei Chips. Also die kleinen bis acht Kerne haben halt sogenannte IO-Die. Da steckt halt Speichercontroller, PCI Express und so ein paar andere Geschichten noch drin. Und die eigentlichen Prozessorkerne und der sogenannte Level-3-Cache, um den es jetzt hier speziell geht, die sitzen auf sogenannten CCDs, also Core-Dies, CPU-Core-Dies. Da sitzen halt immer acht auf so einem kleinen Chip drauf.
Also acht Kerne sind acht in dem Chip drin,
genau,
mit ihrem Cache sozusagen.
Mit ihrem Cache, die teilen sich gemeinsam diesen Level-3-Cache, der sitzt dann in der Mitte. Und wenn man jetzt einen Prozessor hat mit 12 oder 16 Kernen, dann sitzen einfach zwei
CCDs
noch auf diesem Package mit drauf, also unter dem Heatspreader, was man vielleicht kennt.
Also man sieht es nicht, weil die ja unter diesem Blechdeckel
genau.
Hauen, ne?
So, und bei dem 3D-Prozessor ist jetzt neu hinzugekommen, dass auf einem dieser CCDs, da gehen wir später, glaube ich, noch ein bisschen drauf ein.
Ja, das ist
eine
spannende Geschichte technisch.
Da hat AMD jetzt oben noch einen Chip draufgestapelt mit diesem zusätzlichen Cache.
Ja, und das sind also 64 Megabyte zusätzlich.
Genau, und bisher ist es so, dass halt jedes CCD normale hat halt 32 Megabyte.
Okay.
Ne, also bisher hatten die insgesamt 64 beziehungsweise 32 die 8 und 6 Kerner Megabyte Level 3 Cache und jetzt sind es halt bis zu 128.
Das heißt also bei dem 16 Kerner sind es dann doppelt so viel,
genau,
wie er vorher hatte.
Hat sich verdoppelt.
Gut. Okay, und ja, was bringt's? Das ist ja mal die erste Frage.
Vor allem
merkt man was?
Ja, also vor allem bei 3D-Spielen, das ist die Paradedisziplin für diesen Level 3 Cache, deshalb spricht man auch manchmal von Game Cache, weil es da am meisten bringt. Und das ist die Anwendung, die da am besten profitieren.
Ja, und wie viel kann man das in Prozent sagen, was das ungefähr bringt? Oder schwankt das extrem?
Hängt natürlich ein bisschen von den Spielen ab. Also wir hatten, glaube ich, in der Spitze waren es, glaube ich, sogar 30% teilweise.
Mhm.
Meistens sind es so 10-15%. Gibt aber auch Spiele, die halt spezielle Anforderungen haben oder nicht so davon profitieren. Kann ich vielleicht gleich noch drauf eingehen. Da ist es teilweise kein Unterschied oder sogar minimal langsamer.
Jetzt sagen wir bei Spielen ja schon seit vielen Jahren, im Zweifel ist es nicht der Prozessor, der dein Spiel bremst, sondern die Grafikkarte. Das heißt, wenn die Grafikkarte zu lahm ist, dann nutzt mir ja eigentlich der schnellste Prozessor nichts. Wie kann man das jetzt greifbar erklären, wo, wann man in was besser investieren sollte? Also nutzt mir das nur was, wenn ich die allerteuerste Grafikkarte habe, oder bringt das mir auch schon was, wenn ich so in der Mittelklasse, sagen wir mal, 500-600 Euro für die Grafikkarte ausgegeben habe?
Ja, also bringt tut's auf alle Fälle was, aber es ist natürlich immer noch die Grundlage, ist natürlich immer noch, Grafikkarte ist halt, steht an Stelle 1, wo ich mein Geld rein investieren sollte bei einem Gaming-Rechner, weil mit einer Onboard-Grafik ist es völlig egal, nee, ob gut, ich 3D klar, oder klar. nicht habe. Es ruckelt dann, ob es jetzt mit 9 FPS ja. oder mit 10 FPS vor ja. sich hin ruckelt, ist egal. Ne? Das ist schon völlig klar. Und vor allem der Gewinn, was wir sehen, wo es raus, wo es was bringt, sind vor allem sogenannten Minimum-FPS, also die Bildrate ist ja nicht konstant bei einem Spiel,
ja.
das mal so zu sagen. Ne? Meistens ist es natürlich bei 60 oder 120 Hertz abgeregelt, wenn der Monitor halt nur so
nicht ein Display mehr kann, hat, genau. Dann macht es nicht ne? schneller zu rechnen.
Aber oft ist es ja so, wenn jetzt irgendwie eine Szene ist, die grafisch sehr anspruchsvoll ist, dann bricht die Bildrate auch okay. ein. Und in den Situationen ist es dann halt gut, wenn man vielleicht 10, 15 FPS mehr hat, weil dann bricht sie halt nicht auf 45 FPS ein, was man vielleicht als leichtes Ruckeln wahrnimmt, sondern nur auf 60 FPS.
Ah ja, okay. Das heißt, es geht gar nicht so sehr, die sowieso schon super schnellen Bild, also Stellen des Spiels zu beschleunigen, sondern die, wo man das Ruckeln halt gesehen hätte. Und das wird dann sozusagen seltener.
Richtig. Es ist eigentlich, was man versucht, das sogenannte CPU-Limit ein bisschen zu erhöhen. Ne? Also es gibt bei einer 3D-Spiel ist es halt so, man hat halt Bilder, also nehmen wir Einzelbilder, Bilder, die halt eher CPU-limitiert sind. Das bedeutet, wo halt viele, sagen wir mal, Rohdaten, wo diese Physikdaten berechnet werden müssen, irgendwelche Explosionen. Ne, was sehr anspruchsvoll ist, wo zum Beispiel viele Partikel aneinander stoßen, das sind alles Physikeffekte, die auf dem Prozessor typischerweise gerechnet werden. Und wenn es da klemmt, ne, dann wartet auch die RTX 4090 einfach, weil die einfach nicht diese Rohdaten bekommt, um dann eben diese fertige 3D-Szene mit Texturen und Beleuchtungseffekten und so weiter fertig zu rechnen. In den allermeisten Fällen ist es aber so bei den Spielen, bei einer typischen Auflösung, man spielt ja meistens bei Full HD oder höher, ne, WQHD oder 4K, das ist eher doch meistens die Grafikkarte, die der limitierende Faktor ist.
Aber auch da würde dann diese Minimum
Richtig.
FPS, das, was man in dieser Perzentilmessung macht, ist Korrekt. Es doch, ne? Ja. Also die langsamsten Frames anzugucken, weil ja so ein bis zu Spitzenwert, das kennen wir ja von den Internettarifen, der nutzt einem ja nichts, wenn man gerade nicht an der bis zu Grenze ist. Okay, sehr interessant und spannend erklärt, finde ich. Ja, gibt's noch andere Anwendungen, die durch diesen Cache schneller werden?
Also man kann es ganz einfach sagen, alles, was von vielen Speicherzugriffen profitiert.
Ja, aber ich meine jetzt, das ist klar, aber
ja, das ist vielleicht
welche
nicht so
Software
klar.
ist das genau. denn?
Das ist halt zum Beispiel auch, komprimieren mit 7-Zip ist es ein bisschen, was
Ach,
es bringt.
Ja. Ja,
ist nicht viel, weil ja die Prozessoren heutzutage eh schon sehr schnellen Speicher auch zur Verfügung haben, aber eben auch wissenschaftliche Berechnungen, also Simulationsdaten, wo man halt große Datenmengen einfach verarbeitet. Und es kommt einfach daher, vielleicht ist es nicht jedem klar, ne, was macht eigentlich der Level 3 Cache? Ne, das ist eigentlich nichts anderes als ein Zwischenspeicher, damit die CPU nicht jedes Mal die Daten aus CPU-Sicht unfassbar langsamen Arbeitsspeicher holen muss, sondern eben aus einem viel schnelleren Zwischenspeicher.
Wir haben ja, also das ist ja nicht wirklich neu sozusagen, sondern dieser 3D-Cache kommt jetzt das erste Mal für diese Ryzen 7000 Generation. Mhm. Es gab ja einen Vorgänger, den Ryzen 5850
Ryzen X3D. 7, 5000,
Ryzen 7,
ja,
genau. 5850 X3D.
5800
X3D, genau. Aber da gab es ja nur einen.
Richtig.
Insofern ist ja einfach.
Ja. Ja,
für die AM4-Plattform. Das war ja die alte AMD-Plattform bis zu letztem Jahr, die ja aber nicht im Grunde veraltet ist. Die gibt's ja weiterhin.
Genau, das deckt halt jetzt das untere Segment ab momentan.
Ja. Und der war ja auch so ein bisschen so ein Upgrading-Tipp. Wenn man einen Spielerechner hatte und noch einen älteren Ryzen drin hatte, dann war das natürlich oder ist noch eigentlich ein ganz spannender Tipp, um noch erheblich Leistung rauszuholen. Da hat AMD ja dasselbe Prinzip angewendet. Worauf ich jetzt hinaus will, also zum einen ist der ältere natürlich, ist er jetzt denn günstiger geworden?
Also AMD verkauft gerade alle 5000er sehr günstig. Also die haben massiven Preis nachgelassen. Der war mal, glaube ich, letzten Sommer, wo er vorgestellt wurde. Der ist nämlich noch nicht so alt. War aber ungefähr bei 500 Euro. Jetzt kriegt man knapp für über 300, 320.
Das ist ja eigentlich sehr spannender Prozessor, wenn man noch ein älteres
richtig, AMD-System also wer hat. Zum Beispiel noch ein Ryzen-System, erste, zweite, meinetwegen auch noch dritte Generation hat, und es gibt ja jetzt diese BIOS-Updates seit ungefähr 1,5 Jahren, dass man auch auf sehr alten Boards noch so ein 5000 einsetzen kann, dann ist das ein echter Tipp, sag ich mal, kostengünstig die Gaming-Leistung deutlich zu erhöhen.
Worauf ich jetzt hinaus will, ist, also in dieser Generation hat AMD jetzt nicht nur mehrere Varianten von diesen 3D-Cache-Prozessoren, sondern die neue Generation arbeitet ja nur noch auf diesen AM5-Boards. Die sehen ja auch ein bisschen anders aus, die Prozessoren. Passen auch nur in den Sockel AM5. Also man kann jetzt nicht den alten in das neue Board und den neuen in das alte Board stecken. Aber die haben ja viel schnelleres RAM, also DDR5-RAM. Und für mich wäre jetzt die Frage, ist denn der relative Vorteil, hat sich das irgendwie verändert? Hast du das, ist dir das aufgefallen oder kann man das irgendwie aus den Zahlen rauslesen?
Also
theoretisch hätte der ja früher sozusagen mehr bringen müssen, weil das RAM langsamer war.
Also wir sehen da schon einen Unterschied. Also bei Spielen ist der Unterschied nicht so viel anders, aber bei wissenschaftlichen Anwendungen, wobei ich eher die Vermutung habe, weil der ja die relative Differenz kleiner geworden ist. Also muss beim 5800X, also der alte Prozessor ohne den zusätzlichen Cache, hat er halt nur ein Drittel. Der hat nur 32 Megabyte Cache gehabt.
Ah, natürlich.
Und durch die zusätzlichen 64 sind 96, also ist quasi das Dreifache an Cache. Ja. Während bei den neuen, also bei denen zumindest, bei denen wir uns angeschaut haben, das ist ja der 16-Kerner, ist es halt in Anführungsstrichen nur doppelt so viel. Ne? Deshalb ist halt einfach der relative Gewinn auch geringer. Aber ich sehe es auch wie du, natürlich spielt auch der schnellere DDR5-RAM eine Rolle. Ja. Ne? Dass da eben auch natürlich die Speicherzugriffe schneller werden, natürlich auch dann der Gewinn durch den schnelleren Zwischenspeicher halt nicht mehr so hoch ausfällt.
Ja.
Aber er ist immer noch deutlich messbar und auch teilweise spürbar, also bei Spielen vor allem.
Jetzt bin ich ein bisschen vom Pfad abgekommen, weil nämlich eigentlich wollte ich deshalb über den alten 3D-Cache-Reisen sprechen, weil da hatten wir ja noch so einen Zufallstreffer, als wir damals diesen Vergleich zwischen Mac und x86 gemacht haben, hat unser Kollege Hartmut Gieselmann ja seine Digital Audio Workstations angeschaut und das wollten wir erst eigentlich nur auf Intel-System machen, dann ist uns da schon aufgefallen, dass manche dieser DAWs mit DDR5-RAM, das gab es ja damals für Intel schon, deutlich schneller waren. Und dann seid ihr irgendwie drauf gekommen, dann lass uns doch mal den mit dem Cache ausprobieren. Und dann hat sich gezeigt, also dieser Cache hat eben auch manche dieser Audio-Workstations beschleunigt, aber eben nicht alle. Also es ist schwer vorherzusagen.
Ne? Genau, das ist halt das Schwierige. Man steht ja nicht bei dem Programm da, ist ein Programm, was deutlich von Speicherdurchsatz profitiert. Nee, das steht halt nicht irgendwie da. deshalb muss man da einfach ein bisschen schauen. Ja. Wir haben ja einige Benchmarks gemacht, auch Dinge, die wir normalerweise nicht so testen, wie wissenschaftliche Software. Hängt immer vom Einzelfall ab. Also bei Spielen kann man ganz klar sagen, bei Spielen macht man eigentlich nichts falsch, wenn man diesen Prozessor kauft. Also wenn man das Geld natürlich hat.
Klar.
Wobei es ja im April auch noch einen günstigeren geben wird, können wir vielleicht später auch nochmal drauf zurückkommen. Und bei allen anderen Anwendungen muss man einfach schauen. Da muss man einfach gucken.
Oder mal in Foren gucken oder fragen, ob der Hersteller vielleicht einen Tipp hat. Mhm. Du hast gerade den Artikel erwähnt, über den wir sprechen. Der ist in der CT-Ausgabe 7 2023, Seite 94, wer das nachlesen möchte. Du hast in dem Artikel die Überschrift gewählt, Chipstapel gegen Brechstange. Das ist eine schöne Überschrift, finde ich. Worauf bezieht sich das?
Genau, wir haben den Artikel, um die Unterteile gleich nochmal zu sagen, ist High-End-Prozessoren Ryzen 9 7950X3D gegen Core i9 13900KS.
Ne, das sind also gegen den Intel-Prozessor.
Gegen das Intel-Pongdong. Und zwar Intel, kann man jetzt auch mal noch ein bisschen aufholen, hat er auch im Herbst eine neue Prozessorgeneration vorgestellt. Stimmt, die 13. Core-i-Generation,
Raptor Lake.
Und hatten da als Spitzmodell den 13900K. Und haben jetzt, weil sie natürlich wussten, dass AMD, hat der AMD auch schon, glaube ich, auf der Computex, also Mitte letzten Jahres angekündigt, dass sie auch diese 3D-Modelle bringen werden, mit diesem 3D-V-Cache, wie er von AMD auch offiziell bezeichnet wird. Und da hat Intel natürlich gedacht, da müssen wir mal noch was gegenpacken und haben halt diesen KS, den gab es ja auch schon davor, bei dem 12900 gab es auch schon ein KS-Modell, also eine Special Edition heißt es ja offiziell. Und da hat aber Intel technisch nichts geändert, da gibt es nicht mehr Cache und auch nicht mehr Kerne, ne, das ist das gleiche DAI, sondern sie haben halt die Brechstangenmethode gemacht, einfach das Powerlimit kann man noch ein bisschen höher drehen und einfach die Taktfrequenz so weit erhöht, dass er bei Last auf ein und oder zwei Kernen bis zu 6 GHz erreichen kann.
Also aus Abwerk sozusagen.
Genau, Abwerk.
Also ohne Übertakten.
Ja.
Ja, also das ist die Brechstange, weil es halt wahnsinnig viel Strom dann zieht unter Last.
Ja, das ist einfach die, sag ich mal so, die einfache Methode, ne? Ich drehe einfach ich pumpe mehr Strom rein und erziele mehr Takt und habe dadurch auch das Problem, dass ich viel mehr Wärme wegbringen muss, ne? Während AMD einen schlaueren Ansatz gewählt hat, zum Beispiel der X3D-Prozessor hat ja zum Beispiel ein deutlich geringeres thermisches Budget als der normale 7950X, was ja auch ungewöhnlich ist, ne? Also der normale darf bis 230 Watt ziehen, der jetzt hier nur 162 Watt, also ist deutlich weniger. Aber eben durch diesen zusätzlichen Cache ist er halt trotzdem bei vielen Anwendungen schneller. Ne? Das ist ja eine geschickte Methode, um die Performance zu steigern, ohne dass die Stromrechnung explodiert.
Ja. Ja, und Intel hat ja sozusagen einen Ruf zu verlieren. Ich erinnere mich noch an die Präsentation von Raptor Lake. Ich glaube, da stand Pat Gelsinger selber auf der Bühne, hat gesagt, irgendwie the best gaming processor. Also mussten sie natürlich irgendwas jetzt drauflegen. Ja, was ist deine Einschätzung? Was ist denn jetzt der best gaming processor?
Also, momentan Stand heute ist es immer noch der X3D-Prozessor von AMD. Also man kann nicht mit Takt diesen Vorsprung durch diesen zusätzlichen Cache wettmachen. Man muss ja auch bedenken, der AMD-Prozessor taktet ja auch schnell. Ne? Also es ist ja nicht so, dass
Unterschiede sind ja in der Spitze
Der darf ja auch irgendwie so, glaube ich, bis 5,7 Gigahertz. Gut, das darf er nur auf dem anderen DAI, aber können wir gleich nochmal drauf zukommen. Ne? Aber der läuft ja auch mit über 5 Gigahertz auf dem DAI mit dem Cache und das ist ja auch schnell. Also das ist ja jetzt kein nicht langsam im Vergleich zu diesen.
Nein, um Gottes Willen.
Diese 6 Gigahertz schafft Intel ja auch nur, wenn die Temperatur unter 70 Grad von dem Prozessor ist und nur auf zwei genau ausgewählten, speziell markierten Kernen. Und wenn halt das Spiel irgendwie schon 4 Kerne nutzt, dann ist man da auch bei, weiß ich nicht, 5,8 oder so in der Drehung.
Ja,
ne? Dann ist der Unterschied auch nicht mehr so hoch.
Ja. Geht das bei Intel dann eigentlich nur noch mit einer Wasserkühlung oder geht das auch mit Luftkühlung noch?
Also da bei Intel, also bei diesen 253 Watt, was er normal darf, oder eben es gibt diesen, ich weiß nicht, ob es Extended Mode oder wie es genau heißt, darf man, wenn man ein Board kauft, was auch die Spannungswandler wieder hat, auch bis zu 320 Watt Power Limit einstellen, wobei der Unterschied ist marginal, was wir da an Performance-Zuwachs gemessen haben. Das waren, glaube ich, so 3-4% oder so, hat aber irgendwie 17% mehr Abwärme. Ne?
Ja.
Und da kommt man um eine Wasserkühlung einfach nicht mehr rum.
Ja.
Das ist.
Das heißt also, muss man da dann die Kosten noch von der Wasserkühlung und ein Riesengehäuse, die muss ja irgendwo rein. Okay, also interessant. Da fragt man sich doch jetzt, wenn man so von außen drauf guckt. Ich meine, AMD hat ja ihren 3D V-Cache schon, ich glaube, auf der CES 2021 angekündigt. Und dann hat es ja ewig gedauert, bis der Prozessor rauskam, gefühlt. Der war ja quasi erst 3/4 Jahr später da. Nun ist die zweite Generation da. Entschuldigung. Da fragt man sich, warum klebt Intel nicht auch einfach einen Cache oben drauf? Geht das nicht? Ist das nicht vorgesehen? Oder was ist deine Einschätzung?
Der Intel hat ja sehr ambitionierte Prozessorpläne. Da muss man ein bisschen in die Zukunft schauen und will ja auch, also momentan hat der Intel immer noch monolithische Dice im Desktop.
Ne? Das heißt, also der Prozessor besteht nur aus einem Chip
im Moment. Es gibt einen Chip, wo alles, diese, was ich vorhin erwähnt hatte, was bei AMD auf 2 oder 3 Chips oder jetzt 4 Chips verteilt ist, ist bei Intel Stand heute immer noch alles in einem Chip. Und sie wollen natürlich in kommenden CPU-Generationen, also zum Beispiel bei Meteor Lake, was jetzt
der
vielleicht
soll
noch
ja
dieses Jahr oder nächstes Jahr
versprochen war er ja für 2023
kommen soll, während sie erstmals groß, also im Massenmarkt anfangen mit Chiplets oder Tiles, also dass sie verschiedene Funktionsblöcke auf verschiedene Chips aufteilen, die auch in unterschiedlichen Fertigungen vom Band laufen, um es mal sehr vereinfacht auszudrücken. Und da sehen wir ja, dass es bei Intel nicht so rund läuft, weil zum Beispiel jetzt die Serverprozessoren Sapphire Rapids, die sollten ja auch schon vor 1,5 Jahren kommen und sind ja auch
erst jetzt. Aber da weiß man nicht, an was es genau liegt. Aber
ja, und dann gibt's ja auch noch den Ponte Vecchio, diesen super
Hype Xeon HPC GPU Max oder Xeon Data Center GPU Max
Punktbezeichnung Ponte Vecchio, der besteht ja aus 47 Teils. Ich habe es nochmal extra nachgeschaut, die über verschiedene Packaging-Technologien wie Embedded EMIP und Foveros und mit HBM-Speicher noch drauf. Also es ist ein extrem komplexes Design. Und da mussten sie auch für diesen Supercomputer, diesen Aurora, schon seit Jahren immer sagen, da gibt es die Verzögerung und die. Und ich sehe da schon, ich muss jetzt sagen, als Außenstehender sehe ich da ein Muster, wenn es halt um Chiplets oder Multichip-Prozessoren geht, Thema Stichwort Lakefield, ne, das war halt so ein Low-Cost-Prozessor, der auch
gestapelt
war und den gab es auch bloß, glaube ich, in zwei Notebooks und auch nur irgendwie eine Handvoll gefühlt. Ich sehe da schon, dass das sehr ambitioniert ist, solche Packaging-Technologien, solche modernen, was aber auch einfach die Zukunft ist.
Aber bei AMD läuft es ja nun schon seit Jahren.
AMD hat es, glaube ich, schlauer gemacht. Das ist wieder auch meine subjektive Einschätzung. Sie haben ja angefangen mit den ersten Epics und Threadrippern, da gab es ja auch im Prinzip auch eine monolithische DICE, wo CPU-Kern und dieser Uncore-Bereich auf einem Chip war, aber sie haben dann einfach mehrere auf einen Träger gepackt. Dann haben sie angefangen mit diesen heterogenen Chips, sag ich mal, mit diesem IO-Die und den CPU-Core-Die, ist ja auch bei den Epics jetzt schon seit einigen Generationen so. Und dann sind sie quasi in die dritte Dimension gegangen, wo sie jetzt diesen Level 3 Cache oben drauf gestapelt haben.
Ja, also ein Chiplet, ja, genau. Mhm.
Aber das ist halt so, à la paar Jahre mal. Ich habe immer das Gefühl, bei Intel ist so dieses, das hatten sie ja damals auch bei diesem 10-Nanometer-Problem, sie wollten immer zu viel auf einmal, ne? Sie wollten gleich immer irgendwie, ja, da machen wir EMIB und noch das und noch in die Höhe und nebeneinander und da noch diesen Interposer und dieses, ne? Während AMD da so gesagt hat, wir gehen das schrittchenweise und ich glaube, das ist vielleicht manchmal doch die bessere Wahl, als alles auf einmal mit der zu erzwingen. Gut,
woran es auch immer liegt, wir werden das dann Ende des Jahres hoffentlich sehen. Das ist ja sehr spannend, also weil es ja was widerspiegelt. Es gibt ja längst High-End-Prozessoren, FPGAs oder so, die eben viele Chips auf einem Die Carrier haben, da sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema, dem Ajinomoto Bilderfilm, dem komischen Sushi-Folie, die als Isolator da zum Einsatz kommt und eben auch knapp war zwischenzeitlich. Jetzt scheint ja die Chip-Knappheit etwas überwunden. Ich wollte da jetzt gar nicht bei dem Packaging so sehr ins Detail gehen, aber einfach der Ausblick, das war gut, dass du es erwähnt hast. Also in Zukunft werden wir immer mehr Prozessoren sehen, die eben aus mehreren Chips zusammengesetzt sind. Und bisher haben wir das ja, ich kenne das jetzt von also ein paar FPGAs oder auch die dicken Rechenbeschleuniger von Nvidia zum Beispiel, die ja dieses High Bandwidth Memory als separate Chips zusätzlich daneben gepackt haben. Da gibt's ja viele dieser Techniken, aber ob das eben in diesen Abermillionen Stückzahlen für relativ billige Rechner funktioniert, da kann man ja kaum dasselbe Verfahren nehmen, was man für eins, ne, so eine Tesla-Beschleuniger kostet ja $18,000 oder sowas. Da kann man natürlich leichter mal stapeln als für einen 300-Euro-Prozessor. Okay, interessanter Hinweis. Ich weiß noch, bei dem alten AMD-Prozessor, also bei dem alten 3D V-Cache-Prozessor, waren wir ganz erstaunt. AMD hat das ja so ein bisschen wie ein Kaninchen aus dem Hut gezogen damals. Korrigier mich, wenn ich was Falsches sage, aber das ist ja so, die stapeln ja wirklich sozusagen nur den dummen Cache auf. Der Controller ist ja bereits in diesen Prozessoren schon vorhanden gewesen, also in diesen CCDs. Und da haben sie einen Bereich in der Mitte, wo eben diese Verbindungen schon vorgesehen waren. Das heißt also, sie haben das von Anfang an in die Überlegung, wie sie den ganzen Chip aufbauen und wo was ist auf dem Chip eben mit einbezogen, weil man muss ja diese Leitung irgendwo durchführen und das sind ja sehr, sehr viele. Wir hatten mal eine Zahl, ne? Irgendwie ein paar 10.000 oder so.
Wie viel weiß ich nicht, aber ich hatte hier eine Zahl gefunden, dass die nur ein paar Nanometer oder Mikrometer auseinander liegen. Ne?
Also ja, das sind doch diese komischen Micro-Bumps irgendwie und dann werden die da drauf.
Zu Silicon Vias, hier steht es, 9 Mikrometer, genau. Also nicht alle liegen so dicht beieinander, aber der Abstand beträgt teilweise nur 9 Mikrometer. Meter,
ne? Das heißt, man sieht die auch mit bloßem Auge im Grunde nicht auf diesen Dice. Und wie gesagt, wenn nachher das andere Die oben drauf sitzt, dann merkt man es ja sowieso nicht. Nee. Und jetzt kommen wir ja zu dieser technisch auch sehr, sehr spannenden Frage. Du hast es schon ein paar Mal gesagt, aber man muss es sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Also ich habe jetzt da zwei CCDs und das IO-Die für diese 16 Kerne, weil ich ja immer 8 nur in einem CCD habe und nur auf einem sitzt der Zusatzcache. Bedeutet das jetzt, dass 4 von den 8 von den Kernen den gar nicht nutzen können?
Im Prinzip schon. Also können den direkt nicht nutzen, ne? Weil normalerweise ist es so, also eigentlich ist es falsch zu sagen, dass der normale 7950X, dass der 64 Megabyte Cache hätte. Eigentlich müsste man korrekt sagen, der hat 2x32 Megabyte L3 Cache, weil typischerweise kann ein Kern nur auf diesen L3 Cache zugreifen, der im gleichen CCD sitzt.
Das ist ja auch schlau, weil das andere ist viel langsamer angebunden.
Weil wenn er auf die Daten aus dem Level 3 Cache des anderen CCD zugreifen müsste, löten die Daten erst durchs IO-Die laufen und dann wieder zu dem anderen CCD und das wäre von der Latenz einfach so viel länger. Also das lohnt sich nicht. Da kann er dann auch gleich auf den RAM zugreifen. Das ist dann kein großer Unterschied mehr.
Das heißt, das Betriebssystem muss jetzt also unterscheiden zwischen Anwendungen, die gerne wahnsinnig viel Cache hätten, und Anwendungen, bei denen das nicht so wichtig ist, und muss sie auf den richtigen Prozessorkern schieben, oder? Kann man das so sagen?
Ja, es ist ja noch wichtiger, weil, das haben wir noch nicht erwähnt, weil dieser Cache ja oben drauf gestapelt wird, verändern sich auch die thermischen Eigenschaften.
Ja.
Und zwar, der Cache, hatten wir ja gesagt, der sitzt ja in dieses zusätzliche Chip, sitzt ja nur in der Mitte drauf. Ja. Dann würde ja aber die Ränder, wo die CPU-Kerne sind, ja so eine Stufe sein. Und ja, deshalb packt AMD da sogenannte Dummy-Chips in, einfach also Silizium.
Blindes, totes Silizium sozusagen.
So, das hat natürlich einen isolierenden Effekt. Deshalb, das ist auch ein Grund, warum die mit einer niedrigeren TDP antreten. Und das hat auch den Grund, warum dieses Die, wo der zusätzliche Cache drauf sitzt, langsamer taktet.
Also in der Spitze einen geringeren Turbo
hat. Genau, ja. Die takt nur so 5,0 bis 5,2 oder so in der Drehe. Was wir so gesehen haben, werden die normalen halt bis 5,7 hochtakten.
Also man hat jetzt nicht nur die einen Chips takten nicht ganz so, nein, nicht die einen Chips, die einen 8-Kerne takten nicht ganz so hoch, haben aber einen riesen Cache. Und die in dem CCD daneben haben weniger Cache, können aber höher takten.
Richtig. Und das Problem für das Betriebssystem ist jetzt, wie du es schon angedeutet hast, was packe ich wohin?
Ja. Und da gibt's. Und das geht.
Naja, also grundsätzlich, wenn es keinerlei Anpassung gäbe, ist es ganz einfach. Dann sieht das Betriebssystem, für das ist das, sind alle Kerne gleich. Ne? Ja. Und es packt einfach die Anwendung natürlich dahin auf die schnellsten Kerne. Also das ist schon seit ein paar Jahren drin. Das sogenannte CPPC2, wie es auch genannt wird, das ist eine Technik, die nutzt auch Intel eben ja auch, ne, dass spezielle Kerne markiert sind, die am höchsten takten können, weil nicht mehr jeder Kern taktet gleich hoch. Und bei AMD wissen wir das schon seit den Ryzen 3000, die ja auch schon zwei CCDs hatten, dass meistens AMD ein etwas besseres und etwas schlechteres CCD auf die Prozessoren packt. Ne, und das ist auch nicht schlimm, weil eben wenn hoher Single-Threading-Takt oder wenige Kerne ausgelastet sind, dann werden die Anwendungen eben auf die sehr schnellen Kerne, auf das schnelle CCD gepackt. Und wenn halt alle Kerne unter Last sind, limitiert er sowieso typischerweise das Power-Limit und dann spielt es keine Rolle, wo die Kerne, dass sie dann gleich verteilt sind. Und hier ist es jetzt halt so, als zusätzliche Stufe muss natürlich jetzt für Spieler explizit das Betriebssystem wissen, packe das Spiel nicht auf das eigentlich gute Die, was höher taktet, sondern auf das Die, was mehr Cache hat, aber langsamer taktet. Ja. Und deshalb hat AMD sich da muss ich sagen, eine sehr spezielle Anleitung uns geschickt, was alles zu beachten ist. Und zwar bei Windows.
Jetzt für die Benchmarks.
Nein, auch für die Anwender. Ne?
Ach so, also man muss so einen kleinen Schulungskurs bei AMD machen, wenn man den Prozessor benutzen möchte.
Genau, also es wird immer, also in Zukunft wird sich das ein bisschen vereinfachen, kann ich ja gleich drauf eingehen, aber erstmal ist es so, grundsätzlich, man braucht erstmal Windows 10 oder Windows 11, wo der sogenannte Game Mode aktiviert ist. Das ist standardmäßig auch an, kann man auch abschalten, das ist Spielemodus. Das bedeutet, wusste ich bisher auch nicht davor, dass Windows erkennt, wenn ein Spiel läuft, dass es dann zum Beispiel gewisse Hintergrunddienste pausiert.
Ah, okay.
Und zum Beispiel nicht irgendwelche Defragmentierungsgeschichten oder so anwirft, weil das stört einen ja, wenn dann plötzlich die Framerate einbricht. So.
Hatten wir es ja vorher von den langsamen Frames, genau.
Das ist automatisch, da muss man eigentlich nicht machen, da muss man nur gucken, dass der an ist. Dann muss man aber auch die Xbox Game Bar aktualisieren. Das ist quasi ein weiteres Tool, was eben diese Zuordnung, ist das ein Spiel oder nicht, erkennt. Und man muss den aktuellen AMD-Chipsatztreiber installieren, der jetzt zusätzlich einen Dienst und zwei Geräte im Windows-Gerätemanager noch installiert.
Okay.
Die eben diese Information von der Game Bar abgreifen, also wenn, oder dem Game Mode, wo halt gesagt wird, jetzt läuft halt hier Computerspiel XY, das ist ein Spiel. Diese Information bekommt dann über diese Game Bar dieser Hintergrunddienst und der sagt dann dem Scheduler von Windows, mache jetzt Magic und zwar, werden diese 8 Kerne von dem schnellen Die ins Core-Parking gesetzt, also sprich, die Kerne werden schlafen gelegt und nur noch die anderen 8 sind aktiv in dem Sinne.
Okay.
Das ist also im Prinzip wird der 16 Kerne zu einem 8 Kerne nur noch mit dem vielen Cache und die schnellen Kerne sind quasi totgelegt. Also nicht komplett abgeschalten, aber quasi schlafen gelegt. Und das funktioniert, solange das Spiel entweder im Vollbild läuft oder halt in einem Fenster läuft und das im Vordergrundmodus läuft. Ne? Und sobald ich jetzt von dem Spiel wegwechsle, in meinetwegen Photoshop oder so, switcht das innerhalb von Millisekunden. Das geht also,
naja, klar,
das
merkt sind man ja nicht, eine Menge Kerne.
Da schaltet jetzt kein Relais um oder so, sondern das, dann sind wieder alle Kerne aktiv. Ja, ja, ne? Das ist so der Hintergrund.
Irre.
Ja. Und natürlich, also der Game Mode standardmäßig aktiv, der will, den Chipsatztreiber installiert man ja sowieso meistens den aktuellen und diese Xbox Game Bar App, die kann man ja über den Microsoft so aktualisieren und die wird wahrscheinlich auch über kurz oder lang automatisch dann auf diese aktuelle Version kommen.
Da wollte ich gerade zukommen, denn ich meine, es ist ja bei Intel auf der Gegenseite, hat ja nun seit der letzten Generation, seit Core i12000 Alder Lake, ja heterogene Kerne. Das heißt, da gibt's die berühmten P-Cores, die Performance-Cores, auch ja nur 8, ja, maximal. Und eben, was war es beim letzten Mal, war es 8, jetzt 16?
16,
ja. E-Cores, also bei Raptor Lake sind es bis zu 16. Das hängt ja sehr vom Chip ab. Mhm. Mancher Raptor Lake sieht bei genauerer Betrachtung sehr Alder Lake-ig aus. und da muss ja auch der Scheduler des Betriebssystems wissen, das ist jetzt ein Luschen-Core sozusagen und das ist ein starker. Das heißt also, je hybrider das wird, und wir haben ja gerade über Chiplets gesprochen, in Zukunft kommen ja vielleicht, weiß Gott noch was für Beschleuniger ins System.
Das gerüchtet ja rum, dass bei Intel in einer der nächsten Generationen quasi noch ein abgespeckter E-Core hinzukommt.
Ja, ja, wie auch immer. Ich meinte jetzt aber zum Beispiel KI-Beschleuniger oder was weiß ich auch immer, wo man sich fragen muss, muss das jetzt das, kann das nur die Anwendung steuern? Dann müsste ja jeder Anwendungsprogrammierer das genau berücksichtigen? Oder gibt es da Standardmechanismen des Betriebssystems, um zu erkennen, der Kern kann das, der Kern kann das? Also da geht die Reise ja sowieso hin.
Ja, also das haben, glaube ich, viele noch gar nicht da draußen so richtig mitbekommen. Ne? Allein schon durch diese eben Prozessorkerne takten unterschiedlich schnell.
Ja.
Ne? Was ja schon seit einigen Jahren sowohl bei Intel als auch bei AMD
ist. Ne?
Bei Intel hat es als Turbo Boost Max 3.0 eingeführt damals. Ja. AMD hat so ein bisschen eher stillschweigend so, mit diesen im Ryzen Master 2 halt mit einem Sternchen gekennzeichnet. Also es ist schon seit Jahren so, dass CPU-Kern gar nicht mehr CPU-Kern ist und es wird halt nur noch differenzierter, ne? So, sei es jetzt mit mehr Cache oder eben bei Intel halt unterschiedliche Architekturen, was ja bei AMD auch irgendwann mal kommen wird. Zumindest man sieht es ja, dass sie bei Servern ja auch unterschiedliche Kernarchitekturen verwenden werden in Kürze. Deshalb, das wird wahrscheinlich auch irgendwann mal in den Desktop kommen, ist zumindest ein logischer Schritt.
Es war ja, ja? auch, ja.
Deshalb wird es für die Betriebssysteme immer schwieriger und müssen halt eben immer da irgendwelche Tools entwickeln, sei es Software wie bei AMD oder bei Intel dieser Thread Director, also wo Intel sogar eine explizite Hardware-Einheit reingebaut hat, die das dem Betriebssystem helfen soll. Also das ist ein Aufwand, den da halt.
Ja. Also eigentlich nur letztlich kann man sagen, um das Maximale aus den jeweils vorhandenen Kernen eben rauszuholen.
Ja.
Also ich kenne es von den Servern. Es gibt ja diese wahnsinnig komplexen ACPI-Spezifikationen und da ist es auch so, also mit ACPI 5.0 oder sowas kamen höllenkomplizierte Beschreibungen, was diese Prozessorkerne können. Ich hatte mir das früher auch nie so genau überlegt, aber zum Beispiel, wenn man jetzt mal den im Vergleich dazu einfachen Fall eines Serverprozessors hast und der Server ist schwach belastet, dann möchtest du zum Stromsparen eigentlich, dass dann alle Threads, die jetzt noch laufen und der Server hat zwei Prozessoren, dass die auf einem Prozessor laufen, dann kann ich den anderen nämlich tiefer schlafen legen. Dann habe ich aber wieder das Problem, wenn die jetzt auf Speicher zugreifen, der am zweiten Prozessor hängt, dann musst du den Speichercontroller ja wecken. Mhm. Und die, also man macht sich ja auch nicht klar, dass auch diese Caches mit unterschiedlichen Frequenzen im Verhältnis zu den Prozessoren laufen und so. Also ich wollte damit eigentlich sagen, so kompliziert, wie das sich jetzt anhört, hast du ja auch schon angedeutet, das gibt es alles schon länger in der Tendenz, aber es wird natürlich immer komplexer. Und da es zu den Chiplets hingeht, ist das eben, wir sehen jetzt so die ersten Schritte.
Genau, es wird halt immer schwieriger. Das ist so ähnlich wie, das Beispiel Smartphone kennt vielleicht jeder, da gibt es ja inzwischen auch schon, die meisten Prozessoren haben ja drei unterschiedlich schnelle Kernklassen. Ne? Also so einen ganz schnellen und dann so drei mittelschnelle und 8 so lahme. Ne?
Ja, das ist eine gute Überleitung, denn bei Android-Smartphones läuft ja als Betriebssystemkern unten drunter was Linux-artiges. Ja. Deswegen frage ich mich jetzt natürlich, klappt diese ganze Steuerung auch unter Linux?
Also mir ist da noch nichts bekannt, dass es da was gibt. Man muss natürlich auch einschränkend sagen, das Thema Gaming und Linux ist ja jetzt noch nicht so weit fortgeschritten, wie das unter Windows der Fall ist. Also ich glaube nicht, dass es da einen Game-Mode gibt und eine Xbox Game Bar. Deshalb ist meine Vermutung, wir haben das jetzt nicht ausprobiert, dass einfach der Linux-Kernel Stand heute wahrscheinlich, zumindest bei den meisten Systemen, einfach die 16 Kerne sieht und da jetzt keine Priorisierung vornimmt.
Okay, also man sieht wohl schon, dass AMD Patches einbringt für den Linux-Kernel, aber wir können jetzt beide, glaube ich, auch nicht aus dem Stegreif sagen, in welchem Linux-Kernel das dann geht. Aber natürlich geht die Reise bei Linux auch dahin und also grundsätzlich spricht da nichts dagegen.
Nein.
Und dieses applikationsspezifisch zu entscheiden, was auf welchen Kern läuft, da weiß ich jetzt nicht genau, wie die Steuerung in anderen Betriebssystemen fortgeschritten ist. Es hat hier natürlich immer so ein bisschen dieses Geschmäckle. Wir wissen, wir kennen das ja von Benchmarks früher, wo Benchmarks auch bestimmte Executables erkannt haben. Und das gab es ja auch ganz berühmt, irgendein Smartphone-Hersteller hatte das unter Android ja auch perfektioniert. Wenn der Benchmark läuft, wird der Akku nicht so stark geschont und das Telefon läuft schneller. Also das geht ja alles in die Richtung. Auf der anderen Seite erkennen, glaube ich, Spieletreiber schon seit vielen Jahren sowieso, welches Spiel läuft, weil sie ja sowieso diese Optimierungen dann
entsprechend anpassen müssen. Genau, also wissen vielleicht auch nicht alle, die Grafiktreiber sind ja heute gigantisch groß. Also die meisten Grafiktreiber sind 800 Megabyte, Gigabyte oder noch größer im Download, ne, noch nicht mehr installiert, weil da eben für jedes Spiel ein spezielles Profil drin ist, wo dann bestimmte Optimierungen sind und bestimmt auch Patches, um irgendwelche Fehler zu vermeiden. Und das wird halt über kurz oder lang, nicht in dem Ausmaß, aber eben auch bei Prozessoren einfach dann direkt in die Betriebssysteme reinkommen, dass sie einfach wissen, das ist jetzt der Prozessor und der hat diese Spezialitäten und diese speziellen Kerne. Und dann weiß eben das Betriebssystem, völlig egal, ob das jetzt ein Windows, ein Linux oder irgendwas anderes ist, eben okay, die Anwendung packe ich eher dahin und die packe ich eher dahin.
Ich kann mich noch mit Grausen dran erinnern, wenn der unser Ex-Kollege Herr Stiller die Spec laufen ließ, wo man so ein Raster, ein Affinity-Raster für die Kerne irgendwie und dann ging es mit dem Prozessor nicht mehr, weil die nur 32 Kerne konnten damals bei Windows. Es war alles, also man ist schon weiter. Ich habe noch ein paar andere Fragen, eigentlich nur noch zwei. Der erste ist, kommt deiner Meinung nach dieser 3D-Cache dann auch mal für Notebooks, weil viele spielen ja auch mit Notebooks und da sind die Prozessoren ja, also ist das ja noch nicht auf der Roadmap, oder?
Also meiner Vermutung nach nicht so schnell. Es gibt vielleicht bei diesen sogenannten Ryzen HX, also diese, das sind ja im Prinzip, die haben den gleichen Aufbau wie die Desktop, nur nicht zum Sockel, sondern die sind direkt draufgelötet. Bei den normalen Notebook-Prozessoren ist ja so, die sind ja auch bei AMD immer noch monolithisches, also ein Chip.
Ja.
Und da glaube ich nicht, dass sie was drauflöten, weil es ja typischerweise so ist, dass im Notebook auch höhere Temperaturen gefahren werden.
Ja.
Um die Kühler langsamer laufen zu lassen. Also Notebook-Chips dürfen oft sogar bis 105 Grad oder so sich aufheizen.
Ja gut, aber es sind eher nicht und, bei den High-End-Chips. Ja, aber gut, ja, trotzdem, ne? Tendenziell
und,
hast du
recht. Aber bei den 3D-Prozessoren ist es auch so eine Besonderheit. Zum Beispiel bei dem X3D hier, der darf zum Beispiel auch beim Desktop nur 89 Grad heiß werden, während die normalen Ryzen 7000er bis 95 Grad hochgehen dürfen. Also da ist einfach aus thermischen Gründen sehe ich es noch nicht und ist natürlich auch eine Preisfrage, ne? Weil Notebooks sind eh schon teuer und dann noch diesen teuren Cache noch oben drauf. Und ich glaube, also ich glaube nicht, dass AMD bei diesen,
mir ging's eher darum,
da ist da schon diese Verbindung hat. Das, aber ich will nicht ausschließen, dass da zukünftig
aber wir kennen keine Pläne, sozusagen.
Ja.
Okay. Und jeder Hersteller, Chip-Hersteller ist ja immer ganz stolz auf seine Innovationen und stellt es auch als seine dar. Jetzt baut AMD die Prozessoren ja gar nicht selbst, sondern kauft die ja von dem berühmten und weltweit größten Chip-Auftragsfertiger TSMC aus Taiwan. Die können das also.
Eigentlich ist das ja eine TSMC-Packaging-Technologie. Also das ist natürlich, hat AMD da mitentwickelt, weil sie mussten ja die Prozessoren so designen und diese Kanäle da das im Design die vorsehen.
Die Full Silicon Bias,
den Controller und sich das auch überlegen mit der Ansteuerung. Aber das jetzt von der reinen Fertigungstechnik ist das, muss man da, glaube ich, auch viel Lob an TSMC aussprechen.
Das haben wir ja auch bei Apple, ne? Apple baut doch die stärkeren M2 Pro oder sagen wir bei M1 Ultra aus mehreren Dies zusammen. Und die Technik stammt ja zum Beispiel auch von TSMC, heißt ja, glaube ich, Integrated Fanout oder sowas. Und wird aber dann als, wie heißt es noch, Ultra, wie heißt die Verbindungstechnik?
Ich weiß nicht genau.
Aber ist es logisch? Ja. Das ist ja eben, was TSMC beisteuert, ist ja im Grunde nur die Hardware. Da muss ja auch irgendein Protokoll drüber gefahren werden. Die Kerne müssen ja irgendwie miteinander reden können. Also da steckt, also da bleibt noch genug Arbeit für den Prozessorentwickler übrig. Ne?
Aber man muss immer sagen, bei Apple und AMD kann man es ganz klar sagen, Apple und AMD werden mit ihren Prozessoren derzeit nur so erfolgreich, weil TSMC quasi die Grundlagen gelegt hat. Ne? Ja. Ohne die Fertigungs-, sowohl Kapazitäten, also Menge, aber auch Qualität der Prozesse, wären beide nicht konkurrenzfähig. Das muss man ganz klar sagen.
Gut, aber Intel will ja dann auch jetzt mehr von TSMC zukaufen.
Mal schauen.
Mal schauen. Das wird also alles sehr spannend. Das sind schöne Schlussworte. Ja. Dann würde ich sagen, das waren sehr, sehr viele Details. Das ist ja auch ein sehr kompliziertes Produkt.
Ja.
Es läuft eigentlich erstaunlich gut für so einen ersten Schuss. Also obwohl sich das so kompliziert anhört, habe ich jetzt von dir keine so lauten Schreie aus deinem Büro gehört, dass irgendwas. Also das funktioniert. Es ist zwar kompliziert, aber schon. Es wirkt relativ reif. Ist mein Eindruck, den du auch so rüberbringst.
Ja, solange man diese Installationsorgie abgearbeitet hat, dann
alles
funktioniert
klar.
Auch alles.
Gut, dann danke ich dir ganz herzlich, Christian. Ich danke aber vor Ihnen allen Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuschalten. Wir freuen uns über Feedback, sehr gerne per Mail an bit-rauschen@ct.de. Und wenn Sie Lust haben, dann hören Sie gerne auch bei unseren anderen Podcasts von Heise Medien rein. Die finden Sie ganz einfach unter heise.de/podcasts. Zuletzt haben auch zum Beispiel im Uplink, auch Christian und ich, über Mini-PC-Bauvorschlag gesprochen, der etwas fummelig war, aber sehr beliebt ist und ein schönes Gerät auch. Und ganz zum Schluss, danke an unseren Producer Ralf und tschüss und bis zur nächsten Folge von Bitrauschen. Bitrauschen.